Hallo Matthias, schön, dass wir uns wieder treffen.
Hallo Markus, Mensch, wie die Zeit vergeht.
Ja, unglaublich. Aber wir haben mittlerweile, glaube ich, eine ganz gute Routine gefunden, wie wir unsere 14-tägigen Podcasts und Videocasts aufnehmen. Und das funktioniert relativ gut.
Das heißt Routine im Aufnehmen von Podcasts. Das
Ja.
heißt Routine in der Produktion und der Postproduktion. Die machen wir natürlich noch selber.
Ja.
Aber wir haben keine Routine in den täglichen Aufgaben. Erzähl doch mal, was war denn bei dir los?
Ja, ich gehe tatsächlich mal auf das Thema Podcast ein. Also ich habe jetzt im Sommer ist die Zeit etwas ruhiger. Ich habe so ein, zwei Beratungsprojekte gemacht, aber ich möchte eigentlich heute ein Thema vorstellen, was gerade heute Morgen bei uns in der Tageszeitung stand. Passt sehr gut zu unserer Aufnahme und zu unserem Workflow, den wir mit den Podcasts haben. Und zwar stand ein großer Artikel bei uns in der Tageszeitung, dass es eine neue Studie gibt zum Podcast-Verhalten in Deutschland. Und das erstaunliche Ergebnis dieser Studie ist, dass 52% der Deutschen vom Alter 16 bis zum Rentenalter noch nie einen Podcast gehört haben, 48% schon mal reingehört haben und eine relativ geringe Anzahl mit 22% tatsächlich regelmäßig Podcasts hört. Heißt also, wir setzen hier auf ein Pferd, welches noch wirklich stark im Kommen ist, noch ganz viel Luft nach oben bringt und was wir hoffentlich, wo wir unseren Beitrag zu beitragen können, dass es an der Stelle ja zunimmt, dass die Leute sich Podcasts anhören.
Ja, was versprechen wir uns von den Podcasts?
Ja, ich selber bin oder wir sind ja beide große Podcast-Fans. Wir haben Reichweite, wir haben die Möglichkeit, dass die Leute sich dann unsere Themen wirklich anhören in Situationen, wo man mal vielleicht ein bisschen Ruhe hat im Auto, auf der Fahrt, beim Sport oder in der Freizeit oder wie jetzt im Sommer, wenn man auf dem Balkon sitzt, dann hat man vielleicht wirklich das Interesse, sich irgendein Thema anzuhören, was einen interessiert. Und es gibt natürlich auch immer wieder Interessenten, die dann an Fachthemen interessiert sind. Und deswegen machen wir das so jetzt im Zwiegespräch, unseren Podcast, dass wir beide uns immer über ein aktuelles Thema austauschen und unterhalten. Und damit dann hoffen, dass der ein oder andere daran Interesse findet, was wir dann so austauschen.
Wir haben den Podcast Praxis Power für Beschichter genannt. Das heißt, wir wollen aber auch wertvollen Inhalt liefern und dieser Inhalt ist dann wie eine Konserve zu nutzen, wenn ich sie brauche. Das heißt, über die Suchfunktion kann ganz gezielt gesucht werden nach Lösungen für das Thema und das wollen wir eigentlich bieten. Wir wollen Praxis Power für Beschichter anbieten und der ist eben aus der Konserve abrufbar übers Internet an jedem Platz der Erde. Und dadurch wollen wir sichtbar werden. Denn das ist wichtig, dass wir nah bei unseren Kunden sind. Und deswegen sind wir mit dem Praxis Power Tag in Kassel erlebbar, live, wirklich mit, wir stellen uns den Fragen aller Beschichter und wir versprechen euch, wir liefern die Antwort. Das heißt Praxis Power für Beschichter. Wirklich Wissen zu mitnehmen und ganz tolle Tipps, die ab morgen die Qualität und den Profit steigern in euren Beschichtungsbetrieb. Garantiert.
Und ein ganz wichtiges Thema, wir entwickeln uns weiter, das tun wir beim Podcast. Wir sind also beide jede Personen, die nicht auf der Stelle treten und sich mit den Dingen zufrieden geben, die sie gerade machen. Auch in unserer Podcast-Produktion. Wir wollen ja über das Handy sehr schnell erreichbar sein, dass man sich halt eben dann auch in so einen Podcast einklinken kann. Wir arbeiten kontinuierlich an der Qualität, wollen besser werden, haben gerade jetzt für den heutigen Podcast auch an unserer Tonschraube gedreht, werden an der Bildschraube noch weiter drehen, wollen uns also kontinuierlich weiterentwickeln und besser werden, brauchen aber Feedback und Input über Themen, die interessiert sind und über Inhalte, die wir diskutieren. Deswegen nutzt ihn die Möglichkeit, Kontakt mit uns aufzunehmen, uns letztendlich auch zu fordern, welche Themen gewünscht sind, worüber wir uns mal unterhalten sollen. Davon leben wir letztendlich dann auch.
Am liebsten über LinkedIn, denn manche Podcast-Formate oder Podcaster, also die Podcast-Plattformen, Da können wir nicht alle Kommentare drauf zugreifen. Das ist wirklich ein Problem über die vielen, vielen verschiedenen Plattformen. Die sind in Überwachung. Wir können nicht alle Plattformen überwachen. Deswegen am liebsten per LinkedIn oder Direct Message über unsere Homepage oder per E-Mail. Feuerfrei. Wir freuen uns auf den Austausch.
Dann steigen wir in das fachliche Thema ein. Wenn du mal erzählst, wie deine Woche war, dann sind wir, glaube ich, schon direkt bei dem Thema, was wir heute als Schwerpunktthema haben.
Ich habe ein langes E-Mail bekommen und da hat eine Qualitätssicherungsbeauftragte von einem großen Korrosionsschützer geschrieben, hey, wie kann ich denn den Korrosionsschutz planen? Gib mir doch da mal bitte Informationen. Ich habe da einen Schulungstermin vor Ort und vielleicht können wir das an dem Vororttermin machen. Aber ich habe gesagt, nein, ich rufe die an. Wir müssen da ein paar Sachen vorher klären. Der Betrieb kann Feuer verzinken. Sandstrahlen, Zinkphosphatieren, KTL grundieren und ein- oder zweifach Pulver beschichten. Und da war die Annahme, haben wir ja immer C5. Und da habe ich dann versucht, eben zu erklären, wie die C5 zustande kommt und welche Garantien ich geben kann als Beschichter oder als Verantwortlicher. Und da wird es dann schon schwierig, wenn das Thema Garantien geht. Und da muss ich dann entsprechende Prüfungen am echten Bauteil machen und nicht nur an der doofen Prüfplatte. Eine Visitenkarte, großes Metallteil, gibt keinen geeigneten Aufschluss, wie die Korrosionsbelastung in echt sein kann. Da muss man wirklich mehr Sachen beachten als nur von einem Datenblatt die C5 zu übernehmen und sagen, ja, das müsste es eigentlich reichen. Das ist also sehr, sehr schwierig. Das ist ein umfangreiches Thema. Da geht es dann auch um die entsprechenden Prüfverfahren im Korrosionsschnelltest und wie ist die Relation zum echten Leben herzustellen. Ja, aber jetzt sind wir schon mitten im Thema. Wie geht es denn da weiter heute?
Jetzt hast du heute schon ein paar Mal den Begriff C5 erwähnt. Bist du dir sicher, dass jeder unserer Zuhörer weiß, was C5 bedeutet? Oder sind wir da nicht schon gleich bei einem der ganz entscheidenden Probleme oder bei einer der großen Herausforderungen in unserer Branche?
Jetzt lassen wir uns mal kurz da einsteigen. Du hast mich gefragt, wie sieht es denn aus mit der Norm 9227? Da waren wir dann kurz im Austausch und dann haben wir eigentlich gesehen, was steht denn in der Norm drin?
Ja. Das ist eigentlich genau das Thema, was wir immer wieder erleben, auch in unserer täglichen Praxis. Es werden Begriffe genutzt, es werden Normen zitiert oder Normen herangezogen und man meint zu wissen, was damit genau gemeint ist. Und wenn wir jetzt diese zwei Beispiele nehmen, einmal die Norm, die 9227 oder auch die Klassifizierung C5 als Korrosionsschutzklasse, dann erlebt man es doch sehr häufig in den Gesprächen bei Kunden im Falle von irgendwelchen Reklamationen oder Problemen, die aufgetaucht sind, dass eigentlich viele gar nicht im Detail wissen, was sich dahinter verbirgt. Man macht sich nicht die Mühe, sich eine Norm tatsächlich mal anzuschauen und den Anwendungszweck zu lesen, zu verstehen, was damit gemeint ist. Man macht sich noch nicht mal die Mühe, ChatGPT zu fragen, was denn Inhalt dieser Norm ist, weil auch dort bekommt man schon Antworten, mit denen man tatsächlich etwas anfangen kann. Und diese Unwissenheit zieht sich halt eben in vielen Fällen wie ein roter Faden durch.
Und die 12944, das ist auch so eine Zauberzahl. Die DIN 12944 beschreibt den Korrosionsschutz auf Stahlbauten mit Flüssiglacksystemen. Und die wird ganz oft hergenommen als die Mutter aller Normen für alle Korrosionsschutzaufgaben. Und da ist aber auch ein großes Problem. Die 12944 hat 9 Kapitel, 9 Bände. Jeder Band kostet über 100 Euro. Und insgesamt sind es 1000 Seiten DIN-Texte. Wer kann sich damit auseinandersetzen? Und auch da freuen wir uns oder sind wir gern Übersetzer, um zu sagen, okay, welche Punkte sind denn hieraus die Essentials? Was sind die wichtigen Punkte? Wie kann man das zusammenfassen? Und dann natürlich auch erklären, dass es auch noch andere Normen gibt und dass ich nicht den Fehler machen darf, die 12944 für Prüferbeschichtungsaufgaben 1:1 heranzuziehen. Denn dann habe ich zu die Geschichtigen, die zum Beispiel kontraproduktiv sein können. Deswegen die richtige Norm richtig anwenden Und da helfen wir gern weiter, einfach weil wir die Erfahrung haben, weil das unser Job ist.
Ja, und das ist manchmal relativ eigentlich eine ganz einfache Botschaft, die man versprühen kann. Man muss nicht die kompletten 1000 Seiten lesen. Ich habe es also mehrfach bisher erlebt, dass der Anwendungsbereich schon der wichtige Bereich ist, wo man sich einfach mal genau anschaut. Und das sind dann meistens 3-4 Sätze. Viel mehr Text ist das gar nicht. Für welchen Anwendungsbereich ist diese Norm überhaupt geschrieben? Hat die überhaupt Gültigkeit? Und das ist eigentlich schon die erste Krux, die dann daraus entsteht, dass diese Übersetzer der Normen an vielen Stellen ja einfach nur Ziffern und Zahlen nennen, aber sich nicht damit auseinandergesetzt haben, ob die Gültigkeit überhaupt für den jeweiligen Anwendungsfall geeignet ist.
Ich habe da einen Spaß immer draus gemacht, wenn einer mir ein Bild von einem schichtigen Messgerät geschickt hat und mit diesem Bild nachweisen wollte, dass wir irgendeinen Fehler gemacht haben. Und dann gesagt, hey, das Bild ist schön, das zeigt den Einzelwert. Aber für eine korrekte schichtigen Messung braucht man 5 Messwerte und muss den Mittelwert bilden. Und dann kann ich eine Aussage machen. Und nur mit einem Einzelwert heißt es, du hast nicht genügend Wissen für eine korrekte schichtigen Messung. Und so gehört eben ganz an ganz vielen Punkten auch das Wissen dazu, dass die Norm auch uns helfen kann, dass die Norm uns unterstützt. Und dann sage ich, je, jetzt machen wir mal die korrekte Messung und dann schauen wir, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und das heißt, wenn ich diese Normen richtig anwende, da kann ich bares Geld sparen.
Ja, absolut.
Ja, welche Normen hast du noch im Köcher?
Ich habe also die beiden Normen oder die 12944, die du zitierst, ist also mit Sicherheit die Norm, die am stärksten die Runde macht, die auch am stärksten und am häufigsten missinterpretiert wird und für Anwendungsfälle genutzt wird, für die sie nicht gültig ist. Ich denke, in unserem Podcast ist eine ganz wichtige Botschaft an unsere Hörer, denen mitzuteilen, sich einfach mit den fachlichen Grundlagen auseinanderzusetzen und Fehlinterpretationen von vornherein zu verhindern. Und wenn jemand der Meinung ist, dass eine Norm auf alle Anwendungsfälle nutzbar ist, beziehungsweise ich gerade im Bereich Korrosionsschutz Kurzbewitterungsprüfungen, Schnelltests, die angeboten werden, direkt übertragen kann in das reale Leben und in den realen Einsatzfall des Produktes, dann habe ich den ersten Trugschluss oder bin dem ersten Trugschluss aufgesessen, dass ich sowas nicht mit einer mathematischen Formel umrechnen kann. Sondern ich muss mir immer genau anschauen und die Frage stellen, was ist der Einsatzfall? Welche Einwirkungen auf die Oberfläche finden tatsächlich hinterher statt? Um dann abzuleiten, welches Werkzeug, welche Norm, welches Prüfverfahren nutze ich anschließend, um diesen realen Einsatz zu simulieren?
In meiner Tätigkeit als Vorsitzender der Technischen Kommission der QIB sehe ich im Jahr mindestens 1000 Ergebnisse von Kurzzeitkorrosionstests, das heißt Klimakonstanttest oder NSS, ESS, neutraler Salzsprühtest oder essigsaurer Salzsprühtest. Das sind die gebräuchlichsten Prüfungen, die wir bewerten müssen bei der QIB. Und da sind jetzt schon einige Beispiele gefallen. Und ich will jetzt zuerst nochmal sagen, dass man hier nicht von einer Linearität ausgehen kann. Die Belastungs- oder die Ausfälle unter längere Belastung steigt irgendwann ab einem kritischen Punkt exponentiell an. Das heißt, wenn ein Werkstück 720 Stunden ausgehalten hat, dann kann es sein, und die Unterwanderung ist minimal, dann kann aber sein, dass die gleiche Probe 1000 Stunden nicht überlebt oder mit extremer Enthaftung bei 1440 Stunden aufschlägt. Und so kann man nicht sagen, ja, ich kann das linear fortschreiben. Wenn ich 1 Millimeter Unterwanderung habe bei 720 Stunden, dann habe ich 2 Millimeter Unterwanderung bei 1440 Stunden Belastungszeit im NSS zum Beispiel. Das muss man wissen, dass hier wirklich die Belastung exponentiell hinten ansteigt, wobei das exponentiell eine Schätzung ist und nicht eine lineare oder mathematische Formel. Und wenn ich gerade so im Redefluss drin bin, will ich dann auch noch einen weiteren Schwergewicht in der Qualität der Beschichtung anbringen. Das sind die Qualitätsverbände. Natürlich breche ich die Lanze für die QIB, denn da bin ich jetzt seit 2009 Vorsitzender der Technischen Kommission und seit 2007 Mitglied. aber auch die Quali-Code, die GSB, die Quali-Steel-Code und verschiedene Quali-Anode und Quali-Strip. Da gibt es verschiedene Prüf- und Gütegemeinschaften. Die haben alle eins gemeinsam. Die haben ein Regelwerk und die haben einen Stand der Technik, der den Mitgliedsbetrieben auferlegt wird. Das heißt, für alle Kunden ist das der Vorteil, dass hier geprüfte Qualität abgeliefert wird. Und für die Beschichtungsbetriebe selber ist es so, dass die eine Routine haben in ihrer Qualitätskontrolle, in ihrer Qualitätsüberwachung. Und auch die Dokumentation wird geprüft. Und das gibt sowohl den Betrieben als auch den Mitarbeitern mehr Sicherheit, Erfahrung und letztendlich Wissen. Weil es ist eben mehr zu tun, als nur Blechteile aufzuhängen und aufs Knöpfchen zu drücken und durch die Anlage laufen zu lassen. Dieses Bild ist falsch. Wir brauchen Facharbeiter und Facharbeiter müssen wissen, was sie tun. Ja, du hattest erwähnt, dass du intensiv in deiner Arbeitszeit dich mit der DIN 9001 auseinandergesetzt hast. Was gibt's denn dazu?
Passt sehr gut zu dem, was du gerade erzählt hast. Also ich bin ein Riesenfreund davon, Dinge zu standardisieren und zu normen, wenn das fachliche Grundlagenwissen bei den handelnden Personen, bei den Facharbeitern vorhanden ist und die wissen, was sie an der Stelle tun. Dann helfen Normen und Standardisierung wirklich, das Leben einfacher zu gestalten. Was ganz wichtig ist, dass solche Dinge nicht zu irgendwelchen Lippenbekenntnissen werden oder nur dafür genutzt werden, um irgendein Zertifikat in einen Bilderrahmen zu packen und im Flur auszuhängen. Wenn nur das Ziel ist, dann ist mein Appell eigentlich immer, dann sollte man da einen Haken hintermachen, dann braucht man das nicht, dann kostet das nur ganz viel Geld und ganz viel Zeit und die Akzeptanz für solche Standardisierung ist ganz schnell verschwunden. Jetzt kenne ich natürlich die reale Welt. Ich weiß, dass viele ISO 9000, ISO 14000, also diese Qualitätsmanagementsysteme gefordert sind und erfüllt werden müssen. Und ich komme ja nun aus der Konzernwelt. Wir waren damals ganz früh dabei, dass wir eine ISO 9000 Zertifizierung angestrebt haben, auch erhalten haben, haben das Gleiche dann für ISO 14000 und 21000 gemacht, waren dann eigentlich immer in dieser Welt der integrierten Managementsysteme vor Ort zusammen. Das ist nicht alles schlecht, das ist auch nicht alles gut, was dort passiert. Wenn man beherzigt, dass man dieses Thema mit entsprechender Optimierung der Prozesse, mit einer kontinuierlichen Prozessverbesserung versieht, dann gibt es da ganz viele Themen, mit denen man tatsächlich etwas sehr Gutes anfangen kann. Wenn es aber nur darum geht, ganz viel Papier zu erzeugen, und das ist leider oft der Fall, dass man sich immer nur von einem Audit zum nächsten hangelt, um dann halt eben irgendwelche Unterlagen zu erneuern. Das, was in den Unterlagen steht, was in den Betriebs- und Arbeitsanweisungen und Verfahrensanweisungen steht, ist nicht deckungsgleich zu dem Verhalten der Mitarbeiter im Betrieb. Dann ist das Ganze eine Farce und dann sollte man sich tatsächlich überlegen, ob man das braucht und wie viel Aufwand man da reinsteckt.
Das heißt, diese Managementsysteme müssen gelebt werden. Das heißt, aber auch, man muss sich selber auch ein bisschen Zeit geben, besser zu werden. Dass ich mit einem gewissen Level einsteige und dann aber mit der Zeit erkenne, dass der ja ein kleiner Schatz dahinter sich verbirgt. Und diesen Schatz muss ich anfangen zu heben. Durch die entsprechende Dokumentation und Qualitätsüberwachung kann ich verschiedene Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel auf die Vorbehandlung oder auch die Qualität oder auch die Reklamationsquote beeinflussen. Und genau da fängt an, das Ding Spaß zu machen und dann letztendlich Geld zu sparen. Durch das richtige, gelebte Umsetzen der Qualitätsvorschriften.
Absolut. Und da stecken natürlich auch wirklich ganz wichtige Ziele dahinter, die verfolgt werden. Es geht darum, die Arbeitssicherheit im Betrieb hochzuhalten, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen. Es geht darum, die Qualität und die Beschichtungsprozesse so zu stabilisieren, dass keine Reklamationen entstehen und eine gesicherte Qualität sichergestellt wird. Und es geht letztendlich auch darum, Maßnahmen im Umgang mit Gefahrstoffen, im Umgang mit umweltschädlichen Stoffen so zu reduzieren und einzuhalten, dass die Umwelt geschützt wird. Das heißt also, der Grundgedanke hinter jeder dieser Normen ist ein durchweg positiver. Das muss man eigentlich immer wieder betonen. Man darf diese Dinge nie von vornherein ablehnen. Man muss den Nutzen in den Vordergrund stellen und dann pragmatisch genau die Dinge machen, die auf den Nutzen einzahlen und die helfen, das Ziel zu erreichen.
Ich sage immer, das ist wie eine TÜV-Kontrolle vom PKW. Und so ähnlich findet auch manchmal eine Audit statt. Das hat immer was mit Nervenkosten und mit Anstrengung zu tun. Aber auch die TÜV-Kontrolle beim Auto ist nur eine Stichtagskontrolle. Das heißt, ich kann nur eine Aussage machen für den Tag. Das heißt, ich muss nach meinem Licht, nach meiner Hupe, nach meinem Blinker das ganze Jahr überschauen oder in dem Fall 2 Jahre danach schauen. Ich bin selber dafür verantwortlich. Und ich kriege da kein Freizeichen, nur weil ich diesen Aufkleber habe. Und sei es eine Urkunde oder ein Aufkleber auf dem Nummernschild, das ist jetzt hier da die Parallele. Und deswegen heißt es, ich muss es leben und bin selber dafür verantwortlich. Und ich mache es nicht für den Prüfer.
Ja, und kontinuierlich leben in der Zeit zwischen den Audits. Ich mache mir da immer einen Spaß raus, wenn ich in die Betriebe reinkomme, dann sieht man häufig anhand des Datums, was auf irgendwelchen Infoboards auf den Zetteln ausgedruckt ist, wann das letzte Audit stattgefunden hat. Und wenn man das Thema dann auch wirklich explizit anspricht und sagt, habt ihr dann tatsächlich im April euer letztes Audit gehabt? Braucht ihr die Kennzahlen jetzt im Mai, Juni, Juli nicht, die ihr dort auf diesen Zetteln ausstellt? Müssen die Leute in der Zeit ihre Prozesse nicht überwachen? Dann wird eigentlich relativ schnell deutlich, bei wem das Thema gelebt wird und wer wirklich nur zwischen den Audit-Terminen lebt.
Genau. Hast du noch was auf dem Herzen zum Thema Korrosionsschutz und Korrosionsschutz-Schnellprüfungen?
Ein Thema, was ich ganz gerne im Audit ansprechen möchte, weil das so ein bisschen auch in dieses Thema Qualifizierung und Ausbildung einzahlt. Mein Appell tatsächlich allen Mitarbeitern, die dann über Korrosion und über Korrosionsschutz sprechen, auch wirklich mal im Detail zu erklären, was Korrosion überhaupt ist. Jeder meint, er kennt rostende Blechteile, er kennt irgendwelche verrosteten Flächen und meint dann auch zu wissen, was Korrosion ist. Und ich denke, gerade die Korrosion oder dieser Korrosionsprozess ist ein chemischer Prozess, ein physikalischer Prozess, der halt eben auch so ein bisschen Grundlagenwissen hervorruft. Und ich nutze das eigentlich immer ganz gerne als Beispiel. Das ist in der Ausbildung der Verfahrensmechaniker auch eine der Schlüsselthemen, dass die Leute wissen müssen, warum muss ich vollentsalztes Wasser einsetzen in der Spüle vor den Beschichtungs- und Lackierprozessen? Warum soll ich verhindern, dass Salz auf der Oberfläche ist? Weil wenn erstmal ein Lack drüber geschmiert wird, dann ist doch das Salz abgedeckt, dann passiert an der Stelle nichts. Das heißt, genau diese ganzen Irrtümer und Trugschlüsse, die kann ich dadurch verhindern, dass ich den Leuten erkläre, was ich alles brauche, damit Korrosion entsteht. Ich brauche Sauerstoff, ich brauche Wasser, ich brauche Salz, ich brauche mein Substrat, welches rosten kann. Und wenn ich dann halt auch noch so ein bisschen weiß, wie dann vielleicht irgendwelche Prozesse im Einzelnen chemisch ablaufen, dann schadet dieses Fachwissen nicht. Als Grundlagenwissen, wenn man über Korrosion redet. Und dann kann ich mich auch mit den unterschiedlichen Untergründen auseinandersetzen und mal unterscheiden, was ist denn Rotrost, was ist denn Weißrost, was ist denn der Unterschied, warum ist beim Eloxieren denn vielleicht ein Prozess im Einsatz, wo ich gewollt etwas mache, was an anderen Stellen ungewollt passiert. Und dann kommen wir wieder zu den Normen und erst dann muss ich mich damit beschäftigen, wie ich solche Dinge prüfe und dann anschließend bewerte.
Ja, hey, du machst hier ein Fass auf. Das können wir unmöglich heute in der epischen Länge noch durcharbeiten. Ich denke, das nehmen wir in unseren Speicher und da gibt es eine Extra-Folge nur über den Rost. Sehr gerne. Das rote Gold. Ja, ich habe hier noch stehen Laserkanten und Realteile. Das heißt, es nützt mir nichts, wenn ich nur auf einem kleinen Blech eine Probe mache. Und damit kann ich vielleicht eine vergleichende Probe oder Aussage machen zwischen Beschichtung A und B oder Vorbehandlung A und B oder verschiedene Vergleiche. Also immer direkt im Vergleich kann ich hier Sachen machen. Aber ich bin ein Freund von den Testversuchen an echten Teilen, wo ich Fügestellen habe, wo ich bearbeitete Kanten bewerten muss. Und dann kann ich Aussage machen, jawohl, so sieht die Möglichkeit aus für die Haltbarkeit über längere Zeit bei der entsprechenden Belastungsgruppe. Ja, wie kommen wir jetzt zum nächsten Thema? Haben wir noch eins?
Ich denke, wir haben für heute den wilden Ritt durch das Thema Normen und Korrosion gemacht. Ich habe gerade kurz nachgedacht, was so das persönliche Learning daraus ist. Wir haben ja zu Beginn des Podcasts gesagt, dass wir uns auch permanent weiterentwickeln. Das war heute wirklich mal so ein Überblicks-Podcast, der ganz viele Themen angeteasert hat. Und im Nachgang werden wir alleine aus dem heutigen Podcast, denke ich mal, mindestens 3 bis 5 separate Themen gewinnen. Und da ist es mal ganz interessant, auch wirklich mal Feedback zu erhalten, ob solche übergeordneten Podcasts wie der heutige zielführender sind für die Hörer oder die Einzelthemen interessanter sind.
Schreibt uns auf LinkedIn. Geht direkt mit uns in den Kommentar, teilweise auch in den Kommentarfunktionen von den einzelnen Podcast-Plattformen. Aber die schnellste Möglichkeit, ist uns zu erreichen, ist LinkedIn. Da sind wir täglich und da bekommen wir die Mitteilungen aus erster Hand. Natürlich auch die Kontakte über die Homepage oder direkt per Mail. Ist jederzeit alles offen. Wir freuen uns auf den Austausch und auf den Kontakt und freuen uns natürlich auch, wenn wir direkt in der Beratung Ihrem Betrieb helfen können mit Praxispower für Beschichter. Beschichter heißt wirklich umfassend Flüssiglack, Pulverlack, auch verschiedene KTL- und Vorbehandlungsverfahren. Da sind wir wirklich zu Hause. Da bringen wir über fast 80 Jahre Erfahrung mit ins Spiel und diese Erfahrung teilen wir natürlich gerne.
Sehr gut, machen wir einen Deckel drauf heute. Ganz viele neue Themen generiert für die Folge und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihr Interesse und ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao und auch von mir alles Gute und immer dran denken, jeder braucht Pulver.